Moin Moin und willkommen auf der anderen Seite. Unsere erste Folge. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich raschle nicht zu sehr mit meinen Papieren.
Ich versuche auch ein bisschen was zu sagen.
Ja, in diesem Fall geht es um 9 ermordete Babys. Michi, ich hatte dich schon gefragt, du kennst den Fall noch nicht, ne?
Nee, wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden, das beim ersten Fall diesmal so zu machen, dass ich vorher auf jeden Fall nicht weiß, worum es geht und was passiert ist.
Genau. Ich denke, viele werden den Fall kennen. Er war sehr groß in den Medien. Aber wir fangen einfach mal an. Und zwar geht es um Sabine H. Geboren ist sie 1965 in Frankfurt an der Oder. War eine eher zierliche, kleine Frau. Ziemlich intelligent, hat aber trotzdem kein Abitur gemacht. Ist nach der 10. Klasse abgegangen, weil sie sich nicht getraut hat, ihren Eltern zu sagen, dass sie gern Abitur machen möchte. Was daran lag, dass die Familie nach außen immer einen schönen Schein gewahrt hat. Alles gut, alles schön. Im Inneren wurde aber nicht sehr viel miteinander gesprochen, wenn man das mal so sagen kann. Also Sabine hatte noch 2 ältere Schwestern. Sie hat sehr, sehr lange auch geglaubt, sie hätte noch eine jüngere Schwester. Viele Jahre später kam aber zum Beispiel raus, dass diese jüngere Schwester eigentlich das Kind einer von den älteren Schwestern war. Von welcher, das konnte ich leider nicht rausfinden. Aber solche Sachen wurden in der Familie halt immer eher stillschweigend gedeckelt, um den schönen Schein nach außen zu wahren. Dementsprechend hat sie sich dann auch nicht getraut, sich ihren Eltern anzuvertrauen und ist nach der 10. Klasse abgegangen. Der Vater hat bei der Bahn gearbeitet, beim Stellwerk, war Vorstand der evangelischen Kirche, was natürlich auch noch einen schönen Eindruck nach außen machte. Die Mutter war Hausfrau, wie gesagt, 2 ältere Schwestern, die eine 10 Jahre, die andere 15 Jahre älter, hat eigentlich nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie war so das Nesthäkchen, was nebenher lief, was keine Probleme verursacht hat und hat weder positive noch negative Aufmerksamkeit von ihren Eltern gekriegt. Sie hat dann eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht, hat von Anfang an gesagt, dass sie diesen Beruf hasst und eigentlich nicht in dem Beruf arbeiten möchte, aber irgendwas musste sie ja tun. Die Familie lebte auch damals in der DDR. Da gab es ja nicht rumgammeln. Da musste man ja was machen. auf jeden Fall hat sie dann, als sie 17 war, 1983 Oliver beim Maitanz kennengelernt. Oliver war zu dem Zeitpunkt 18. Er hat bei der Stasi gearbeitet. Das hört sich jetzt furchtbar hochtrabend an, aber eigentlich war er der Mitarbeiter für rückwärtige Dienste. Das bedeutet, er war so ein Laufbursche. Also er selber hat in der Kleiderkammer gearbeitet und für die höheren Stasi-Mitarbeiter Urlaube organisiert und so. Also ja, war eher ein kleines Licht bei der Stasi, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall 3 Monate, nachdem sie ihn kennengelernt hat, war sie schwanger. Für ihn war das laut eigener Aussage in Ordnung so. Also er war eigentlich genauso wie ihre Familie. Sie ist so von dem einen Extrem ins andere geflüchtet. Es ging genauso weiter. Er war halt auch sehr wortkarg. Dann kam 1984 Stefanie zur Welt. Das war das erste Kind. Dann wurde sie eigentlich ziemlich schnell wieder schwanger. Ein Jahr später, 1985, kam dann Dan zur Welt. Da hat Oliver nicht mehr groß was zu gesagt. Das hat er halt so akzeptiert, dass sie wieder schwanger ist. Aber eigentlich wollte er gar kein Kind mehr haben. Sie ist dann aber tatsächlich ziemlich schnell wieder schwanger geworden, weil er wollte zwar kein Kind, aber verhüten wollte er anscheinend auch nicht. Auf jeden Fall hat er da dann einen Tobsuchtsanfall bekommen, ist wohl total ausgerastet und danach hatte die Beziehung auch einen Knacks und war eher eine Zweckgemeinschaft mit Sex und Gewalt. Also miteinander geschlafen haben sie weiterhin. Er soll sie danach auch regelmäßig geschlagen haben, aber eine richtige Ehe war es nicht mehr. 1986 kam dann Ivo, das dritte Kind zur Welt. Und die wurden wohl im Haus auch schon komisch angeguckt. Also bei der Stasi waren wohl 2 Kinder schon so das Maximum. Und bei 3 Kindern wurde sie dann halt schon ein bisschen komisch beäugt. Weswegen Oliver halt auch eigentlich kein drittes Kind wollte. Sie hat dann die Pille angefangen zu nehmen nach der 3. Geburt. Sagte aber, dass sie sie nicht vertragen hat und hat sie dann wieder abgesetzt. Ob sie ihrem Mann das erzählt hat, dass sie sie abgesetzt hat, weiß man tatsächlich nicht so genau. Da sind auch ihre Aussagen ein bisschen unklar zu. Sie hat dann angefangen zu trinken. Erst so ein bisschen Bier und Wein, ist dann auf härtere Sachen umgestiegen. Schnaps und Korn. Zum Schluss waren es dann bis zu 3 Flaschen am Tag, also 3 Flaschen Korn am Tag über 10 Jahre hinweg. Sie sind dann in ein Stasi-Hochhaus am Platz der Demokratie 1 gezogen, in den 6. Stock. In diesem Hochhaus wohnten nur Stasi-Mitarbeiter. Also es war wirklich nur für die Stasi das Hochhaus. Sie ist dann wieder schwanger geworden mit dem 4. Kind, hat aber nichts gesagt. Also hat auch Oliver nichts erzählt, hat den Nachbarn nichts erzählt, weil sie halt den guten Eindruck auch nicht zerstören wollte, weil die Familie mit drei Kindern ja sowieso schon verschrien war. Sie hat dann, als ihr Mann und die Kinder schon geschlafen haben, gesagt, sie hatte das Gefühl, dass sie starken Harndrang hat, ist aufs Klo gegangen und hatte dann auf der Toilette eine Sturzgeburt ohne Wehen. Laut eigenen Angaben war es ein Mädchen, das ins Klo gefallen ist. Sie ist dann in Ohnmacht gefallen und als sie blutend auf dem Badezimmerboden wieder zu sich gekommen war, lag das Kind tot in der Toilettenschüssel. Es war wohl blau angelaufen, hatte Schaum vom Mund und Nabelschnur und Plazenta hingen auch noch an dem Baby dran. Sie hat das Baby dann in eine Decke eingewickelt, hat das aufs Sofa gelegt, hat sich erstmal betrunken und ist neben diesem toten Baby auf dem Sofa eingeschlafen. Als sie morgens wach geworden ist, weil ihr kalt war, lag sie nicht mehr mit dem Baby auf dem Sofa, sondern sie saß auf dem Balkon auf einer kleinen Bank und das Baby war weg. Sie ist dann reingegangen, hat es überall gesucht, hat versucht es zu finden, bevor ihr Mann und die Kinder aufwachen, war natürlich auch so ein bisschen in Panik. Dann ist sie wieder raus auf den Balkon gesehen und hat gesehen, da stand ein altes Aquarium, in dem Sand drin war und der Sand sah irgendwie so ein bisschen komisch aus. Sie hat dann ein bisschen gebuddelt und hat tatsächlich da die Babyleiche drinne gefunden, die da drinne verbuddelt war. Sie hat es dann einfach wieder zugedeckt und hat dieses Baby im Aquarium gelassen, sozusagen. 1989 ist dann die Mauer gefallen. Oliver hat dann eine Umschulung gemacht, hat als Innenausstatter gearbeitet oder war auch größtenteils arbeitslos tatsächlich nach dem Mauerfall. Sie hat 1991 eine Fortbildung in Goslar gemacht. Zu dem Zeitpunkt war sie wieder hochschwanger, was aber wieder keiner wusste. Dann hat sie in der Pension Wehen bekommen am Morgen. Eine Kurskollegin ist dann reingekommen in ihr Zimmer und hat gefragt, wo sie denn bleibt. Der Kurs würde gleich losgehen. Sie hat dann gesagt, sie hat ihre Tage und hat sehr, sehr starke Unterleibsschmerzen und ihre Regelblutung wäre so stark und sie möchte lieber im Bett bleiben. Die Kurskollegin ist dann rausgegangen. Sie hat dann, während die anderen bei der Fortbildung waren, das Kind Nummer 5 auf die Welt gebracht. Das Kind hat auch noch gelebt tatsächlich. Also es hat gewimmert und geschrien nach der Geburt. Sie hat es in eine Decke gewickelt und sich mit dem Kind in ein Bett gekuschelt. Als die Kollegin nochmal reinkam, um zu gucken, wie es ihr geht, hat sie das Baby schnell unter der Bettdecke versteckt und hat gesagt, ob die Kollegin ihr bitte ein bisschen Paracetamol bringen könnte. Sie hätte so Unterleibsschmerzen. Das hat die Kollegin dann gemacht und ist dann wieder gegangen und hat von dem Baby nichts mitbekommen. Morgens hat Sabine dann das Baby mit der blutigen Wäsche zusammen in ihren Koffer gesteckt. Das Baby lebte da wohl auch tatsächlich noch. Also es hat weiterhin noch gewimmert und ist dann nach Hause gefahren. In der Wohnung lebte das Baby tatsächlich immer noch. Also laut Sabines Aussagen hat es noch geatmet, als sie in der Wohnung ankam. Sie hat es dann auf den Arm genommen und ist mit dem Baby in der Wohnung einfach immer hin und her gelaufen, so lange, bis es nicht mehr geatmet hat. Dann hat sie wieder angefangen, sich zu betrinken, hatte einen Filmriss und als sie zu sich gekommen ist, war auch dieses Baby in einem Blumenkasten auf dem Balkon. Von 1991 bis 1998 hat sie insgesamt 7 weitere Babys bekommen. Sie kann sich aber weder an die Schwangerschaften noch an die Geburten erinnern, außer von den ersten beiden. Sie weiß nicht mal, wie viele es wirklich waren. Also später, als das Ganze auffliegt, werden 9 Babyleichen gefunden. Und als die Polizei zu ihr sagt, dass man 9 Babyleichen gefunden hat, ist ihre Aussage wohl dazu, ja, das kann wohl so sein. Also sie weiß es selber nicht und es scheint sie im ersten Moment auch nicht groß zu interessieren, ehrlich gesagt. Sie hat keine festen Bezugspersonen in diesem Gebäude, also in diesem Stasi-Haus und auch nach dem Mauerfall nicht. Also sie hat auch keine Freundin, mit der sie irgendwie reden könnte. Sie hat keine feste Bezugsperson, also sie hat keine Freunde. Die Ehe ist ja auch mehr schlecht als recht, hat also wirklich niemanden zum Reden, ist sehr, sehr einsam. Dadurch, dass sie immer ihr Leben lang ein Nesthäkchen war, ist sie es halt auch gewohnt, dass ihr Denken und Handeln komplett abgenommen wird. Also sie wartet immer, dass andere die Initiative ergreifen und auf sie zukommen. Von den Geburten erinnert sie sich laut eigener Aussage nur an einzelne kleine Sequenzen. Also einmal sollte ihr Mann wohl um 17 Uhr von der Arbeit kommen und deswegen musste sie sich dann mit der Geburt beeilen, wie sie selber gesagt hat. Und einmal erinnert sie sich daran, dass sie ein blaues Baby in Zellophanpapier eingewickelt hat. Alle 9 Babys, insgesamt 7 Mädchen und 2 Jungen, hat sie auf dem Balkon vergraben. Nicht unbedingt in Blumentöpfen, also es waren Eimer, Blumentöpfe, eine alte Babybadewanne, dann das Aquarium von der ersten Geburt, ein Weidenkorb. Darauf hat sie dann Blumen, Kräuter, Tomaten, sowas alles gepflanzt. Spätere DNA-Analysen haben dann auch gezeigt, dass alle Babys tatsächlich auch von Oliver waren. Also die beiden waren die Eltern von allen 9 Babys. Sie will, wie sie es aus ihrem Elternhaus auch gewohnt ist, nach außen halt einen guten Eindruck machen, eine heile Familie. Sie ist aber teilweise so betrunken, dass sie schon vom Stuhl fällt oder einmal steht sie wohl vor dem offenen Aufzug im Haus, also die wohnt ja im 6. Stock, und hat den Eingang in den Aufzug nicht gefunden. Oder einmal ist sie mit dem Aufzug in den Keller gefahren und hat ein Nachbar sie gefunden und sie wollte halt eigentlich in den 6. Stock und hat sich dann im Keller verlaufen. Einmal ist sie auch mit 4,8 Promille ins Krankenhaus gekommen und einmal ist sie auch mit einer gebrochenen Nase zur Arbeit gegangen, wo sie sich nicht dran erinnern kann, wie die Nase gebrochen ist, wie das passiert ist. Das hat sie irgendwie gar nicht so richtig registriert in dem Moment. Wie gesagt, soll Oliver sie auch geschlagen haben, ob er ihr jetzt auch die Nase gebrochen hat, gibt's keine Aussagen zu. Sie erzählt dann aber halt bei Nachbarn oder auf der Arbeit das Übliche. Also sie ist die Treppe runtergefallen, gegen eine Tür gelaufen, sowas. Ihr Neffe findet sie wohl einmal an der Heizung festgebunden in der Wohnung. Und sie tut auch da so, als wäre nichts. Also als der Neffe dann sagt, hier, was ist passiert? Dann hat Oliver das gemacht. Ach, nee, nee, und alles in Ordnung und bind mich einfach nur los, ist alles okay, so. Manchmal, wenn es aber auch Oliver zu bunt wird, dann schickt er sie zu ihren eigenen Eltern und sagt, dass er Ruhe von ihr braucht. Im Dorf wird auch tatsächlich schon getuschelt. Also Oliver merkt laut eigenen Aussagen nicht, dass sie mehrfach schwanger ist. Wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch ist, in einem kleinen Dorf, wird aber getuschelt. Die Leute denken, dass sie vielleicht eine Leihmutter wäre, weil sie teilweise sehr, sehr schwanger aussieht und dann wieder nicht, aber nie neue Babys dabei hat und selber halt auch immer sagt, dass sie nicht schwanger wäre. Und dann gibt es halt die Gerüchte, dass sie eine Leihmutter ist, dass sie für andere Frauen die Kinder austrägt. Mitte der 90er hat sie auch ein Praktikum bei einer Spedition und der Mann von der Spedition fragt dann seine Frau, die eine Bekannte von Sabine ist, ob Sabine vielleicht schwanger wäre und die Bekannte sagt darauf, wieso, die sieht doch immer so aus. Also es ist tatsächlich von anderen Leuten auch aufgefallen. Auch die Nachbarn haben wohl schon getuschelt, dass sie öfter schwanger aussieht. Nur Oliver sagt halt, er würde nichts merken. Oliver schickt sie aber, wie gesagt, auch weg. Er ist auch selber manchmal über ein paar Wochen hinweg verschwunden. Ob da was mit anderen Frauen war, weiß man nicht. Auch dazu gibt es keine Aussagen. Allerdings ist bekannt, dass er sie wohl, als sie schwanger war, mit dem zweiten Kind 2 Wochen vor der Hochzeit schon betrogen hat. 2001 zieht er dann letztendlich aus und 2005 lassen sich die beiden dann auch endgültig scheiden. Ohne ihn kann sie die Miete nicht mehr bezahlen und wird dann 2003 zwangsgeräumt. Sie bringt die ganzen Gefäße, wo die Babys drin sind, vom Balkon zu ihren Eltern, Brandenburg-Brieskow-Finkenherd, und sagt zu ihren Eltern, dass sie bitte die Gefäße nicht auskippen sollen, weil da Blumenzwiebeln drin wären, die wieder blühen würden. Später sagt sie dann, sie konnte die Behälter nicht beseitigen, weil ja ihre Babys da drin waren. Also sie wollte die jetzt nicht irgendwo heimlich entsorgen, weil sie ihre Babys bei sich in der Nähe haben wollte. Sie saß wohl auch laut eigenen Aussagen oft auf dem Balkon und hat sich vorgestellt, wie es wäre, wenn die Babys leben würden, wenn jetzt die ganzen Kinder um sie drum rumrennen würden und lachen und toben würden. Nachdem Oliver ausgezogen ist 2001, geht es aber ordentlich bergab mit ihr. Also sie hat viele Schulden, sie klaut bei Edeka, kann Handyverträge und GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlen, muss sehr, sehr oft umziehen, weil sie die Miete halt ständig nicht bezahlen kann. 2003 wird sie erneut schwanger von Jan. Das ist ein Mann, mit dem sie zu dem Zeitpunkt was hatte. Auch bei dem sagt sie tatsächlich nicht, dass sie schwanger ist. Jan fällt es aber auf und er schnappt sie dann und schleppt sie zum Arzt. Und die Tochter kommt auch lebend auf die Welt. Laut Zeugen hat man wohl die Schwangerschaft auch sehr, sehr deutlich gesehen. Also eine Nachbarin sagte, sie sah aus wie ein Laternenpfahl mit einer Beule. Ich hatte ja zum Anfang schon mal gesagt, dass sie halt eine sehr, sehr zierliche Person war. Also ja, man soll es halt sehr deutlich gesehen haben. Und das Gericht hat auch ein Foto, das zwischen 1988 und 1999 entstanden ist. Und laut den Richtern, also das Foto ist nicht öffentlich, aber laut den Unterlagen soll sie darauf auch deutlich schwanger aussehen. Also dass man es wirklich gut erkennen kann. 2001, als Oliver auszieht, nimmt er die Kinder mit. Die sind enttäuscht, dass sie halt die ganze Zeit trinkt und gehen deswegen dann auch freiwillig mit ihrem Vater mit. Und 2005 wird dann das Kind, was sie mit Jan hat, in Obhut genommen wegen Alkohol und Vernachlässigung ihrerseits und lebt seitdem bei der Nichte. Ende Juli 2005 gab es dann auch Aufräumarbeiten bei den Eltern von Sabine. Und dabei wurden dann die Leichen bzw. Knochen von den Babys auch gefunden und die Polizei verständigt. Am 1. Juni 2006, was ironischerweise auch der Weltkindertag ist, wird sie zu 15 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlag durch Unterlassung in 8 Fällen. Der erste Fall aus der DDR von dem Kind, was ins Klo gefallen ist, ist leider schon verjährt. Also in der DDR konnten solche Fälle tatsächlich noch verjähren. Oder ja, da es ja auch Totschlag war und kein Mord letztendlich. Erst verteidigt sie ihren Mann, und sagt, Oliver hat nichts gewusst und er hat nie was gemerkt und sie hat ihm auch nichts gesagt. Deswegen wird gegen ihn auch nicht ermittelt. 2008 gibt es dann erneute Verhandlungen, weil der Alkoholismus und die Konfliktsituation beim ersten Urteil laut ihrem Anwalt nicht genug mit einbezogen worden sind. Und in der zweiten Verhandlung 2008 sagt sie dann auch, dass Oliver schon was gewusst hat. In einem Streit, der so 1999, 2000 rum gewesen sein soll, hat er sie wohl angebrüllt und hat geschrien, du musst nicht glauben, dass ich nie gemerkt habe, dass du schwanger warst. Und zu dem Zeitpunkt waren halt auch alle 9 Babys schon tot, also zu dem Zeitpunkt war sie schon 9-mal schwanger. Daraufhin wird dann geprüft, ob gegen Oliver ermittelt werden kann. Er sagt aber, dass das nicht stimmt, dass dieser Streit überhaupt nicht so stattgefunden hat und er das nicht gesagt hat. Und dementsprechend wird auch weiterhin nicht gegen ihn ermittelt. Also er bleibt komplett unbehelligt von den ganzen Sachen. In der zweiten Verhandlung sagt sie dann auch, sie hat sich über jedes Kind gefreut. Sie würde alle ihre Kinder, also auch die toten Kinder, lieben. Sie hätte auch nie gewollt, dass ein Kind stirbt. Die Staatsanwältin sagt dann aber, dass sie das schwachsinnig findet. Denn sie hat ja die Kinder unversorgt liegen gelassen und hat gewusst, dass sie sterben. Also wenn man es einmal macht, dann weiß man es vielleicht nicht, aber spätestens beim 9. Kind weiß man wohl, was passiert, wenn man sich nicht um dieses Kind kümmert und es nach der Geburt einfach irgendwo hinlegt. Und dadurch, dass es ein wiederholendes Muster ist, sagt die Staatsanwältin ganz klar, dass es ihr bewusst gewesen ist, was sie durch ihr Unterlassen auslöst. Weiterhin sagt Sabine, sie kann sich an nichts erinnern. Die Richterin fragt dann, ob sie sich nicht erinnern kann oder sich nicht erinnern will. Und Sabine sagt dann, sie kann sich nicht erinnern und sie würde aber sehr gerne. Die Richterin fragt dann, ob sie denn im Gefängnis zum Psychologen geht und darauf antwortet Sabine, ja, aber nicht regelmäßig. Der Gutachter im ersten Prozess, Matthias Lammel, sagt, sie hat eine unreife Persönlichkeit mit Selbstwertdefizit und abhängigen Zügen, Orientierungslosigkeit, Realitätsverlust und dissozialem Aktionismus. Und sie sei während der Ehe in einer geradezu masochistisch imponierend verharrenden Haltung gewesen. Also, dass sie quasi komplett in Starre war und alles abgeblockt hat. Im zweiten Prozess war der Gutachter dann Horst Krüger, der ehemalige Chefarzt der psychiatrischen Klinik Eberswalde. Und eigentlich hat er nicht wirklich neue Erkenntnisse gebracht. Also im Gegensatz zum ersten Gutachter. Das neue Urteil hatte dann die gleiche Strafe, also 15 Jahre. Sie wurde aber tatsächlich 2015 frühzeitig entlassen wegen guter Führung. Sie hat wohl im Gefängnis auch mehrere Studiengänge begonnen, unter anderem Malerei, Chinesisch, was sie dann aber abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, es ist halt schwierig, Chinesisch zu lernen, wenn man keinen Partner hat, mit dem man sich unterhalten kann. Und sie hat angefangen, Psychologie zu studieren, was sie auch nach der Entlassung weitermachen möchte. Sie wollte sich um ihre kranke Mutter und um ihre Kinder kümmern und die Kinder hätten sie im Gefängnis auch regelmäßig besucht. Laut dem Verteidiger ist sie nicht mehr alkoholkrank. Also am Tag der Inhaftierung hat sie wohl aufgehört zu trinken und seitdem ohne jegliche Entzugserscheinungen oder medikamentöse Unterstützung keinen Tropfen mehr angerührt. Was ich persönlich etwas merkwürdig finde nach 10 Jahren Konsum von 3 Flaschen Korn am Tag.
Das wäre ja unter Umständen tödlich. Ja. Ohne medikamentöse Unterstützung.
Ja, deswegen bin ich da auch ein bisschen drüber gestolpert. Also das halte ich vielleicht wollte ihr Verteidiger sie da sehr gut stehen lassen, ich weiß es nicht. Aber ich halte es für unrealistisch, ehrlich gesagt. Naja, also was mittlerweile mit ihr ist, also jetzt im Jahr 2022, weiß man tatsächlich nicht, da gibt es keine Informationen zu. Sie soll wohl keine neuen Kinder gekriegt haben, also laut dem Anwalt ist sie zeugungsunfähig. Sie hatte in Haft auch eine Unterleibsoperation, welche das genau war, ist nie bekannt gegeben worden, also ob sie da jetzt vielleicht sterilisiert wurde oder ob als Nebeneffekt dieser Operation eine Zeugungsunfähigkeit eingetreten ist oder ob diese Zeugungsunfähigkeit vielleicht auch wegen ihr mittlerweile ja schon etwas fortgeschrittenen Alter ist, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall soll sie keine neuen Kinder gekriegt haben. Was ich noch einen sehr makaberen Fakt am Ende finde, diese Kübel standen ja bei den Eltern und die standen hinter einem Zaun und an dem Zaun hing eine Werbetafel vom Raiffeisenmarkt. Und auf dieser Werbetafel stand tatsächlich drauf, Composana Blumenerde, denn mit der Erde fängt alles an. Ja, das war's.
Kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Ja, beeindruckender Fall. Das, was ich mich halt noch dazu frage, also sie war normal im Gefängnis und musste keine Therapie machen.
Nein, sie musste tatsächlich keine Therapie machen, also sie sagte zur Richterin, dass sie den Psychologen im Gefängnis besucht, aber nicht regelmäßig. Wo sie 2015 entlassen wurde, sagte sie wohl, dass sie in Therapie ist, um einfach für sich selber rauszufinden, was passiert ist, weil sie ja sehr, sehr viele Blackouts hat. Und sie möchte gerne diese Lücken füllen, aber das war keine Auflage. Also sie war in einem regulären Gefängnis.
Naja gut, ich selber habe mich jetzt ja nicht mit diesem Fall beschäftigt und ich finde sicherlich richtig, dass sie eine normale Strafe macht, aber ohne Therapieauflage finde ich es halt schwierig. So, Alkoholismus hat sie selber behandelt, das ist ja okay, aber dadurch fehlt ihr ja trotzdem noch eine Menge an Fähigkeiten, Probleme zu bearbeiten. Mhm. Na, das, was sie halt durch Verdrängung und Alkoholismus getan hat.
Ja.
Ich meine, natürlich kann es sein, dass sie diese Fähigkeiten selber erlernt hat, möglich ist das.
Ja.
Aber dass das vom Gericht so nicht berücksichtigt wird, finde ich schon ein bisschen schade.
Ich muss auch sagen, dass ich auch sehr schade finde, dass nie gegen Oliver ermittelt wurde. Also natürlich, es gibt nur ihre Aussage, wo sie sagt, dass er im Streit gesagt hat, er hätte gemerkt, dass sie schwanger ist. Aber mal ganz realistisch betrachtet, 9 Geburten, eine Geburt ist ja nicht leise. Weder das Kind ist leise bei der Geburt, noch die Frau ist leise bei der Geburt. Und eine Geburt dann so zu planen, dass immer die Kinder und der Mann aus dem Haus sind und das 9-mal hintereinander, halte ich persönlich schon eigentlich eher für unrealistisch.
Ich halte, ne? Also ich stelle es mir auch unwahrscheinlich vor, aber ich meine letztendlich, Frauen werden erfinderisch, ne? Wenn sie tatsächlich, wie lange war sie da schon in dieser gewaltvollen Ehe und Beziehung? Natürlich glaube ich auch, dass er Anteile hat. Also wie gesagt, das, was ich glaube. Und ich finde es auch schade, dass nicht mal gegen ihn ermittelt wurde offensichtlich. Ne? Also es heißt ja nicht, dass er schuldig ist, auch wenn ich es schwierig finde, dass er es nicht mitbekommen hat. Aber man hätte ja wenigstens als Staatsanwaltschaft ermitteln können und gucken können, kann ihm irgendwas daran nachgewiesen werden oder irgendwie was Widersprüchlichkeiten nachgewiesen werden oder was auch immer.
Ich würde ja vielleicht sogar so weit gehen und sagen, also jetzt nicht unbedingt, dass es Oliver war, aber hatte sie vielleicht auch Hilfe? Also wenn du mal überlegst, dass jemand wirklich stark alkoholabhängig ist mit 3 Flaschen Korn am Tag und teilweise, wenn er in den 6. Stock will, in den Keller fährt und sich da verläuft und diese Person bekommt dann ein Kind, verbuddelt dieses Kind auf dem Balkon, reinigt die Wohnung, reinigt sich selber und geht am nächsten Tag wieder zur Arbeit, als wäre nichts. Also eine Geburt ist ja nicht nur nicht leise, sie ist auch nicht sauber. Und wenn jemand nicht mal in der Lage ist, einen Fahrstuhl zu finden, der vor ihm steht und geöffnet ist, das dann so durchzuziehen. Und keiner findet irgendwelche Blutspuren, blutige Wäschestücke. Also hatte sie vielleicht Hilfe? Oder also, nein, so weit will ich jetzt gar nicht gehen, dass er beteiligt war. Aber dass er nichts mitbekommen hat, halte ich wirklich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich denke halt auch wirklich, ob sie vielleicht Hilfe hat auf die eine oder andere Weise. Wenn es jetzt vielleicht nur so ist, nicht unbedingt beim Verbuddeln der Kinder, aber dass er vielleicht ohne was zu sagen die blutige Kleidung in die Waschmaschine getan hat und das Ganze stillschweigend hingenommen hat oder so. Mhm. Das ist ja auch schon eine Art von Hilfe in dem Moment, ne? Also Hilfe, das Ganze zu verdecken, so gesehen, auch wenn sie gar nicht weiß, dass er ihr in dem Moment hilft.
Mhm. Ja, das stimmt.
Na, aber wenn jemand halt wirklich so schwer alkoholabhängig ist, dass er von Stühlen fällt, in die falsche Richtung mit dem Fahrstuhl fährt, die eigene Wohnung im Haus nicht mehr wiederfindet, dann wirklich sowas 9-mal durchzuziehen, ohne dass es davon Spuren gibt oder so.
Mhm.
Also das finde ich schon, ja, weiß ich gar kein Wort für, wie ich das finde. Unwahrscheinlich.
Ja, unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich ist ein gutes Wort. Und ich finde es halt auch sehr merkwürdig, dass ihre Eltern auch nichts gemerkt haben wollen. Also Oliver hat sie ja öfter zu ihren Eltern geschickt, wenn er genervt von ihr war. Und die Nachbarn oder beziehungsweise die Leute im Dorf haben ja schon getuschelt, dass sie vielleicht eine Leihmutter wäre. Aber wie kann es denn dann den eigenen Eltern nicht auffallen?
Ja gut, du weißt ja nicht, in was für Zeiträumen das war. Das wird ja nicht näher definiert sein in deinen Recherchen, wann und in welchem Zusammenhang er sie dahin geschickt hat.
Nee, das ist nicht näher definiert, aber es ist ja gesagt worden, dass halt die Dorfbewohner schon getuschelt haben, dass sie vielleicht eine Leihmutter wäre. Weil manchmal, wenn sie da war, sah sie halt schwanger aus und manchmal nicht. Und sie hatte aber nie Babys dabei.
So, das heißt, die haben alle im selben Ort gewohnt. Also Eltern und das Ehepaar.
Nein, die Eltern und das Ehepaar nicht, aber Wenn sie bei ihren Eltern war, haben ja die anderen Dorfbewohner sie auch gesehen. Wenn sie dann mit ihrer Mutter zum Bäcker gegangen ist oder so.
Okay.
Und da haben wohl die Dorfbewohner schon getuschelt.
Mhm.
Die Sabine ist wieder da und die sieht wieder so dick aus. Ne?
Okay. Ja gut, ich meine, ja letztendlich, vielleicht haben die Eltern was gemerkt. Aber sag ich mal, das, was jetzt jedenfalls aufgrund der Recherche rausgekommen ist, ist, sag ich mal, jetzt ja nicht, dass die ein problembewusstes Umgang mit ihren Kindern führen.
Also, ja, okay, das stimmt. Also die eine Tochter von der Schwester, ich weiß jetzt nicht von welcher, aber wurde ja auch quasi als Sabines kleine Schwester aufgezogen. Und Sabine dachte es ja auch sehr lange.
So, und wenn die, sag ich mal, immer für sich ihre heile Welt haben wollen, dann sehen sie das vielleicht, und wenn sie es denn noch realisieren, dann werden sie vielleicht Gedanken dazu haben, ah ja, mal nichts zu sagen, wie die letzten drei Male, ist es dann irgendwann vorbei. Ob sie sich dann noch irgendwelche guten Gedanken machen, wie, ja, bestimmt gibt sie die halt irgendwo auf der Kirchtreppe ab.
Mhm.
Ja, aber sag ich mal, aus dem, was aus ihrer Kindheit bekannt ist, ist ja auch, sag ich mal, bekannt, dass die jetzt nicht, laut dieser Geschichte von ihr, nicht offen mit Problemen umgehen, geschweige denn sie ansprechen würden.
Ja, das stimmt. Was hältst du denn von Sabines Aussage mit den Kindern, dass sie alle ihre Kinder liebt?
Ist schwierig zu sagen. Also ich kann mich schwierig in ihre Situation reinversetzen. Ich versuche das natürlich immer ein Stück weit. Also ist ja nie zu entschuldigen, so eine Tat. Das würde ich auch nie versuchen. Die Frage ist halt, ob sie mehr Angst vor ihrem Mann hatte. Oliver hieß er, glaube ich. Ja. Ob das, sag ich mal, sie dazu bewogen hat, halt, um ihre heile Welt intakt zu halten, inklusive Ehe, was ja für viele zu so einer heilen Welt gehört, das als kleineres Übel in Kauf zu nehmen. Wobei es wahrscheinlich ja keine bewusste Handlung war. Also ich kann das nicht ausschließen, dass sie selber traurig ist, dass die Kinder tot sind und dass sie für sich ein Gefühl von Liebe für alle ihre Kinder hat. Das kann ich nicht ausschließen. Klingt aber natürlich trotzdem erstmal irgendwie absurd, seine Kinder, die man ja liebt, umzubringen. Also es ist Totschlag durch Unterlassung jetzt im Urteil gewesen.
Ja, man konnte ihr nicht nachweisen, weil die Babys auch schon skelettiert waren, konnte man ihr nicht nachweisen, ob sie jetzt auch ein Kind erstickt hat oder so.
Ja, ne? Aber ich meine, selbst wenn eins jetzt so krank ist, dass es nicht richtig schreien konnte und von alleine nach 2 Tagen gestorben ist, wird das ja nicht bei allen 9 der Fall gewesen sein. Ja. Weil das heißt, dann brüllt so ein Kind ja auch, weiß ich gar nicht, wie lange das bei Neugeborenen dauert, bis die verhungern. Will ich auch, glaube ich, nicht unbedingt wissen.
Nee,
das würde dann ja mehrere Tage auf jeden Fall am Stück durchbrüllen. Wenigstens über große Zeiträume.
Das ist halt auch noch sowas. Warum haben das denn die Nachbarn nicht mitbekommen? Also auch nach dem Mauerfall haben die weiter in diesem Hochhaus gewohnt, in diesem ehemaligen Stasi-Hochhaus. Und ehemalige Nachbarn haben auch gesagt, die Wände waren so dünn, dass man teilweise Leute, die 2 Etagen unter einem gewohnt haben, husten gehört hat. So, und wenn so ein Kind zur Welt kommt, wenn eine Frau ein Kind kriegt und dabei schreit und das Kind schreit über mehrere Stunden auch hinweg, dass es keiner mitbekommen haben will. Die Nachbarn wurden im Nachhinein auch befragt und natürlich keiner hat was gemerkt. Ne? Ist ja immer so. Aber das sind halt auch irgendwie so Dinge, wo ich denke, also auch wenn man jetzt sagt, sie hat vielleicht die Geburten so getimt, dass Oliver und die Kinder nicht zu Hause waren. Aber irgendwann kommt er ja nach Hause von der Arbeit. Also auch das eine Kind, wo sie sagte, um 17 Uhr kommt er von der Arbeit, ich muss mich mit der Geburt beeilen. Aber wenn sie dann um 16 Uhr meinetwegen das Kind bekommt, wie sorgt sie denn dafür, dass es um 17 Uhr nicht mehr schreit? Aber man konnte ihr halt kein Mord nachweisen. Also es war alles gegen Unterlassung.
Ja gut, okay, das ist richtig. Ne? Wenn man das nicht beweisen kann, dann ist es sicherlich auch richtig. Man kann ja froh sein, dass wir in so einem Staat leben, wo man Straftaten beweisen muss.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem ergeben sich halt einfach so ein paar Fragen, wo man denkt, so, das passt ja nicht zusammen. Das kann ja irgendwie nicht sein, so richtig, ne?
Na ja, gut, was zum Beispiel ja, sag ich mal, zu ihrer Aussage, dass sie ihre Kinder liebt, das fällt mir gerade so noch ein, passen würde, ist halt, dass sie die tatsächlich bei sich behalten hat. und immer stehen lassen hat. Ne? Also, dass sie die tatsächlich nicht entsorgen wollte, nicht auf den Müll kippen wollte, nicht wegschmeißen wollte. So, das würde eventuell halt noch dazu passen. Ja. Wie gesagt, ich bin auch kein Psychologe, aber das ist halt das, wie ich es mir jetzt einfach noch erklären könnte.
Ja, stimmt, das kann schon sein. Also sie hätte ja schon die Möglichkeit gehabt. Ich meine, wenn man jetzt auf die Deponie fährt und man schmeißt einen alten Blumentopf weg, da wird ja keiner gucken, so was ist da denn drinne. Also sie hätte schon die Möglichkeit gehabt oder spätestens, wo die Kinder skelettiert waren, irgendwo im Wald ein Loch zu buddeln und den Inhalt vom Blumentopf da einfach reinzukippen. Aber sie wollte sie halt wirklich behalten. Also sie hat sie auch bei ihren Eltern so gesehen eingelagert, in Anführungsstrichen. Ne? Und zu dem, was du gesagt hast, passt natürlich auch der Matthias Lammel, also der Gutachter aus dem ersten Prozess, hatte ja auch gesagt, dass sie in eine masochistisch imponierende, verharrende Haltung gekommen ist. Das würde ja auch dazu passen, was du gesagt hast, dass sie in so einer Starre war. Was hast du denn gerade gesagt?
Weiß das nicht mehr.
Ich musste da an die Worte von Herrn Lammel denken. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast.
Wie hieß das? Wie hat er das gesagt?
Masochistisch imponierende, verharrende Haltung.
Und Masochismus ist, glaube ich, allen klar, ne? Also sich selbst Schmerz zufügen, selbst Leiden zufügen. Imponierend kennt, glaube ich, auch jeder das Wort. Das kann ich mir selber irgendwie gerade in diesem Kontext nicht erklären. Und verharren, sag ich mal, jetzt im Bezug auf ihr Leben und ihre Beziehung und sowas. Ja.
Ne? Ach, jetzt weiß ich wieder, was du gesagt hast, wo ich daran denken musste. Und zwar, dass sie vielleicht vor Oliver so eine Angst hatte, dass sie das so gesehen in Kauf genommen hat. Also, dass sie den eigenen Schutz vor die Kinder gestellt hat oder vor die Schwangerschaften.
Mhm.
Und das, also sie hat ja so gesehen in dieser Situation verharrt. Also man mag jetzt auch vielleicht einfügen, sie hätte ja auch Oliver verlassen können. Also wenn Oliver so strikt gegen weitere Kinder war und ja auch schon beim dritten einen Tobsuchtsanfall bekommen hat und sie die Schwangerschaften wegen ihm verheimlicht hat. Tatsächlich hatte sie aber, das hat sie im ersten Prozess, glaube ich, gesagt, hatte sie Angst, ihn zu verlassen. Nicht wegen ihm, sondern sie hatte Angst, dass er die Kinder mitnimmt. Weil er bei der Stasi gearbeitet hat und das Geld verdient hat. Und sie hatte Angst, wenn die beiden sich scheiden lassen, dass er dann so gesehen alle Rechte bekommt. Und sie hatte Angst, dass sie dann die Kinder verliert. Letztendlich hat sie die Kinder verloren, weil wo er 2001 ausgezogen ist, sind die Kinder ja freiwillig mit ihm mitgegangen, weil sie gesagt haben, Mama trinkt die ganze Zeit, das wollen wir auch nicht.
Mhm.
Das heißt, letztendlich hat sie die Kinder verloren und die neuen Babys noch dazu. Also im Endeffekt ist sie an den Punkt gekommen, den sie eigentlich vermeiden wollte, so gesehen, ne?
Ja gut, ich meine, dass Frauen in gewalttätigen Beziehungen gefangen sind oder sich da drin gefangen fühlen, ist jetzt ja keine ungewöhnliche Sache. Ich denke, dass jeder, der irgendwie regelmäßig True Crime Podcast hört oder sowas, das schon kennt, dass es Leute gibt, die sich in sowas gefangen fühlen und dass die Schwierigkeiten haben, Hilfe aufzusuchen.
Mhm.
Ja, an dieser Stelle einmal Weißer Ring, Frauenhäuser, sind alles Organisationen, die Menschen helfen können. Mensch, ich sag bewusst Menschen. Es gibt auch Männer, die Gewalterfahrungen,
Nummern Beziehungen haben. Nummern packen wir euch alle unten in die Folgenbeschreibung.
Ja, da sind wir wieder halt mit dem Problemumgangsverhalten oder dem Problembewusstsein. Ja, sie denkt kurzfristig. Ich meine, sie hat ja auch ein Alkoholproblem gehabt, also ein Suchtproblem. Und sag ich mal, die sind ja eh immer eher an kurzfristigen Lösungen zugeneigt.
Mhm.
Ne? Ich trinke, damit meine Probleme nicht so groß sind.
Mhm.
Klar, ne, eine Zeit lang schaltet der Alkohol in meinen Kopf aus, dass wenn ich dann morgens aufwache, dass die Probleme unter Umständen halt noch größer sind oder durch den Alkoholismus in Wochen, Monate, Jahre immer größer werden, ist denen vielleicht bewusst, aber kriegen sie ja nicht in ihre Handlungsschiene rein. Das heißt, sie machen eigentlich immer alles, um es kurzfristig ertragbar zu machen. Aber sie lösen Probleme in der Regel nicht. Also haben auch nicht alle suchtkranken Menschen, aber das ist etwas, was viele Suchtkranke haben, weil sie ja durch den Stoff etwas bewirken wollen.
Was denkst du, warum sie nicht verhütet hat?
Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Also letztendlich, sie hat ja gesagt, sie hat die Pille nicht vertragen. Ich weiß nicht, ob es in der DDR tatsächlich andere Verhütungsmittel gab oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Es wird ja immer nur, sag ich mal, so klischeehaft gesagt, da gab es ja nicht alles. Mhm. Vielleicht trifft das auch auf Verhütungsmittel zu.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass es in der DDR zum Beispiel keine Kondome gab oder so. Ich meine, im Endeffekt wäre Verhütung ja auch für Oliver ein Part gewesen. Wenn man mal überlegt, er möchte keine Kinder und sie kriegt tak, tak, tak jedes Jahr eins und dann auf einmal keins mehr, obwohl man nichts ändert an seinem Sexualverhalten, sollte einem das ja auch schon zu denken geben, wenn es vorher so Reihe an Reihe ging und dann auf einmal nicht mehr, ne? Obwohl man nichts ändert.
War in den 80ern, also wann war Verhütung mehr Frauensache als da?
Das stimmt, das stimmt. Heute vielleicht.
Ja, nee, ich glaube, heute sollte auch auf beiden Geschlechterseiten das Verständnis dafür angekommen sein, was Verhütung ist und...
Schwierig manchmal. Tatsächlich habe ich während der Recherche zu dem Fall auch was gelesen. Es ging um Abtreibungen heutzutage. Und also bevor man eine Abtreibung vornehmen lässt, muss man sich ja bei Pro Familia beraten lassen. Und 60% der Frauen, die letztendlich auch abgetrieben haben, haben gesagt, sie würden das Kind eigentlich gerne bekommen, haben aber Angst, dass sie vom Partner oder vom Erzeuger keine Unterstützung bekommen würden. Aber 60% der Abtreibungen würden eigentlich nicht stattfinden, wenn der Mann seine Unterstützung zusichern würde.
Okay.
Das finde ich schon eine ganz schön erschreckende Zahl eigentlich.
Ja, ist die Frage, was ich mich dazu frage, ist, wie viele haben es denn versucht? Ne? Also man kann ja über alles reden oder auch halt einen Partner in solche Entscheidungen mit einbeziehen.
Ich muss auch sagen, also ich habe mich mit dieser Statistik nicht näher beschäftigt. Ich bin nur während der Recherche zu dem Fall bin ich halt drüber gestolpert. Aber ich habe mich jetzt nicht näher mit beschäftigt, wie viele leben noch mit dem Partner zusammen, bei wie vielen war es vielleicht ein One-Night-Stand. Also diese Hintergründe weiß ich nicht. Mhm. Nur halt, dass Pro Familia diese Zahl rausgegeben hat, dass 60% der Frauen eigentlich sagen, eigentlich würden sie das Kind gerne haben. So, und das fand ich schon eine sehr erschreckende Zahl. Dass über die Hälfte der Frauen eigentlich das Kind haben wollen würden.
Oder sie sagen das in den Beratungsgesprächen.
Oder sie sagen das nur natürlich. Man weiß ja auch nicht, ob da immer die Wahrheit erzählt wird. Natürlich.
Naja, ich meine, letztendlich, sie gehen dahin, wollen ein Ziel erreichen und haben vielleicht selber Gewissensbisse dafür und den Grund, woanders hinzuschieben, ist dann ja nicht schlecht.
Das stimmt. Das stimmt. Ja.
Ja, also stelle ich diese Zahl einfach mal ins Frage. Dass es sicherlich viele Frauen gibt, bei denen es so ist, möchte ich auch nicht in Frage stellen, aber dass diese reine Zahl jetzt wahr ist, halte ich für fraglich.
Ja, das stimmt. Aber Abtreibung ist halt sowieso auch ein sehr schwieriges Thema. Das ist einfach so.
Ja.
Das stimmt schon. Kommen wir wieder zurück zu Sabine.
Ja, ich weiß jetzt auch gerade nichts mehr zu Sabine. Hab ja die Fakten so gesehen auch nicht vor Augen, hab den Fall einfach auf mich wirken lassen, ist schon eine heftige Sache, ne? Vor allem, dass es so lange gedauert hat, bis es halt einfach irgendjemanden aufgefallen ist, dass diese Morde oder diese schlimmen Verbrechen und schlimmen Fälle gibt's ja immer wieder, wo Mütter oder Väter, sag ich mal, ihre Kleinstkinder, ihre Säuglinge, ihre Neugeborenen umbringen oder irgendwo zurücklassen zum Sterben, ist ja immer wieder. In der Regel sind es halt nicht so viele Kinder über so einen langen Zeitraum. Ja. Und das ist halt irgendwie so dieses Dramatische. Es müssen ja einfach wahnsinnig viele Menschen einfach weggeguckt haben.
Ja, also das denke ich auch. Wenn es ein oder zwei Babys gewesen wären und sie dann sagt, okay, sie hat es im stillen Kämmerlein gemacht sozusagen und keiner hat es mitbekommen, aber bei 9 Babys, also ich möchte niemanden da irgendwie verurteilen und das steht mir auch überhaupt nicht zu, aber meiner Meinung nach haben sowohl die Nachbarn als auch Oliver und wahrscheinlich auch ihre Eltern absichtlich nichts mitbekommen. Also das kann ich mir nicht anders erklären bei 9 Schwangerschaften und 9 Geburten.
Mhm. Okay.
Gut, dann sagt uns gerne, was ihr von dem Fall haltet und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
Gebt uns auch gerne eine Rückmeldung dazu, wie ihr uns fandet. Wie gesagt, wir sind halt auch noch Anfänger, können sicherlich konstruktive das Feedback immer gut gebrauchen.
Ja, wir wollen nicht hören, wie scheiße wir sind. Bitte nur konstruktive Kritik.
Ihr könnt ruhig von mir aus Scheiße sagen, aber dann bitte mit einer Begründung und vielleicht auch noch einen Verbesserungsvorschlag. Aber ansonsten freue ich mich erstmal auf eure Rückmeldung. Und ich hoffe, das war nicht die letzte Folge. Tschö.
Tschö.